In der heutigen Late Night Show reden wir über eine Stadt, die ein ganzes Buch füllt für Warhammer Fantasy und über eine grafische Umsetzung einer Lovecraft-Geschichte. Meine Hobbys sind zeitintensiv und teuer. Ich bin ja selber schuld. Willkommen zu einer weiteren Late Night Show und vielen Dank für das Echo zu dem kleinen Experiment, das wir neulich hatten. Ich habe einmal in einer Late Night Show am Anfang gesagt, es wäre sehr nett, wenn ihr da ein Like drunter setzen oder einen Kommentar schreiben würdet. Und das haben sehr viel mehr Leute gemacht. Und deswegen denke ich mir, vielleicht ist es gar nicht unhöflich, sondern nur ein Service von mir, euch daran zu erinnern, dass ihr uns damit helfen könnt. Weil vielleicht wollt ihr das ja tatsächlich. Also hiermit, es hilft uns tatsächlich, wenn ihr mit dem Video in irgendeiner Form interagiert, weil dann sehen es mehr Leute. Und das ist gut, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter ausführen werde. Wir reden heute einmal in der Rollenspielabteilung über einen Band für Warhammer Fantasy Roleplaying Game und einmal über eine Fortsetzung von einer Reihe, über die wir schon ein paar Mal geredet haben, nämlich über die Umsetzung von Lovecraft-Kurzgeschichten durch den französischen Künstler Béranger. Wir fangen an mit Salz im Mund, City of Salt and Silver. Das ist eine Stadt im Imperium der Menschen in der alten Welt für Warhammer Fantasy. Und es ist eine Stadt, die gar nicht mal so eine große Rolle spielt. Warum kriegt die einen ganzen Band? Weil man was Tolles draus machen kann, ist die Antwort. Salzenmund liegt ziemlich im Norden, ist eine Stadt, die zwar nicht direkt am Meer liegt, aber an einem seltsamen Gewässer, das auf irgendeine Art und Weise Kontakt mit dem Meer hat und tatsächlich auch einen Tidenhub besitzt, obwohl es das nicht sollte, weil es auch einige mystische Dinge gibt, die damit zu tun haben. Es ist kulturell irgendwo zwischen Norddeutschland und den Niederlanden mit ein bisschen Skandinavien, das auch noch mit reinkommt und Chaosverehrung und Untoten. Ich weiß nicht, ob das in Friesland normal ist, aber es passt eigentlich ganz gut da rein, finde ich. Salzenmund schwingt sich gerade zu einer größeren Überseemacht auf oder versucht es zumindest und hat neue Herrscher bekommen. Das heißt, es ist eine Gegend, die ganz schön im Umbruch ist. Außerdem gibt es da noch Geschichten von lange vergangenen, aber vielleicht nicht ganz toten Magierherrschern, die es dort einmal gab, über Chaoskämpfer und vor allem ein Waldelfenreich im benachbarten Wald, der wiederum ein bisschen sich von dem Broncelion de Wald aus französischen Märchen etwas leiht. Und dann haben wir in erster Linie einfach eine Beschreibung, was diese Stadt ist und was hier passiert. Und das könnte jetzt langweilig sein, aber hier wird es tatsächlich mal gut gemacht. Städte beschreiben und Städte als einen guten Sandbox-Spielplatz aufbereiten, ist eine hohe Kunst, die wirklich nicht alle beherrschen. Was man immer mal wieder auch sieht, wenn sich Rollenspiele und AutorInnen daran versuchen, die nicht so viel Erfahrung haben. Ich bin deswegen auch immer ein bisschen misstrauisch, was sowas angeht, aber hier war ich positiv überrascht. Wir haben alles sehr schön sauber aufgearbeitet. Wir haben einmal die Aufteilung, was für Viertel haben wir in der Stadt, dann darin, wie sind die Leute dort, was sind die Hintergründe und was sind einzelne wichtige Gebäude, wie reich sind die, was machen die da und etwas, was ich tatsächlich bisher noch nicht hatte. Was passiert im Fall von einer Notaushebung einer Armee? Dann hat nämlich jedes einzelne dieser Stadtteilchen seinen eigenen kleinen Trupp mit unterschiedlichen Spezialitäten. Und das ist irgendwie noch so ein kleines Extra obendrauf, kurioserweise, das mich sehr angesprochen hat, weil es sagt, das ist eine lebendige Stadt. Und die ist mit ihren Gesetzen und mit all den Dingen, die darin passieren und was die Leute dort drin machen, auch darauf eingestellt, in dieser lebendigen Welt zu funktionieren, die sehr viel Krieg kennt. Wir kriegen auch eine genauere Auflistung, wie die Historie ist, wie ist es dazu gekommen, dass sich in letzter Zeit hier die Herrscher ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben haben, wie sind die Verbindungen zu dem Elfenkönigreich in der Nähe, was ist dran an Geschichten von irgendwie in dem See vor der Stadt versenkten magischen Dingen oder möglicherweise Überresten von untoten Herrschern und dergleichen. Und da ist sehr, sehr viel Kurioses drin, was einfach stimmig ist, weil auch echte menschliche Geschichte immer kuriose und bescheuerte Dinge drin hat. Ähnlich auch bei den Beschreibungen der einzelnen Viertel, da sind auch immer einfach nette Sachen drin, wie Dinge, hier werden nachts die Hunde rausgelassen und die sind darauf trainiert, Untote zu jagen. Das heißt, wenn man dadurch das Viertel geht, kann es passieren, dass einem ein Haufen sehr großer, sehr bedrohlich wirkender Hunde entgegenkommt, einen abschnüffelt. Und wenn man nicht zu eng mit einer Leiche Kontakt hatte in letzter Zeit, lassen sie einen dann in Ruhe. Einfach so Dinge, die tatsächlich das alltägliche Leben bzw. das Bewegen von Figuren durch diese Stadt mit kleinen Begegnungen anreichern würden. Und es ist alles voll mit Plothooks. Einige davon sind auch extra hervorgehoben. Die sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit einem kleinen Haken an der Angel in den Text eingebracht, wo dann explizit drin steht, hier gibt es folgendes Geheimnis. Diese Person hat den Auftrag, der möchte das und das herausfinden. Jemand hat hier was verloren oder da will jemand anderes reinlegen. Das sind immer kleine Abenteueraufhänger, die tatsächlich auch in die größeren Plots mit reinspielen. Für die größeren Plots bekommen wir dann hinten noch einmal ein paar von den Sachen, die immer mal wieder in der Historie und auch in den Beschreibungen von Vierteln und Hintergründen und dergleichen auftauchen. Das ist einmal der schon ein paar Mal erwähnte Untote bzw. mit dem Untod vertüdelte ehemalige Herrscher Dieter Helsnicht. Ein wunderbarer Name. Und oder dass es hier eine Gottheit gibt, die nur in dieser Gegend angebetet wird, die dafür zuständig sein soll, dass es Silber in den Bergen von Salzenmund gibt, was durchaus zu dem Reichtum der Stadt beigetragen hat. Und das wiederum hat damit zu tun, dass hier irgendwann mal eine sehr mächtige Wesenheit beschworen wurde. Und vielleicht ist das gar kein Gott, was da ganz besondere Riten erfährt. Es gibt auch einen Teil über das Umland mit einem Gazettier, also quasi einem Aushangüberblick, der wunderbar zusammenfasst, hier gibt es diesen Ort, die Person, die da herrscht, heißt so und so, sie haben keine Leute unter Waffen oder zwei betrunkene alte Veteranen oder jemanden mit einem Haufen Hunde und dergleichen, sodass man auch das gesamte Umland mit nur ein paar Worten umrissen hat und spielbar macht. Das ist eine Dichte an Beschreibung und auch eine Aufbereitung an Beschreibung, die man sonst fast nirgendwo findet und erinnert mich positiv an Boxen für das schwarze Auge, wie zum Beispiel zu der Stadt Havena oder zur Hauptstadt des dortigen Kaiserreiches Gareth. Nur, dass es hier noch zusätzlich gespickt wird mit den wunderbar dummen Pseudo- oder tatsächlich deutschen Namen, die in dem Imperium of Man nun mal einfach dazugehören. Abgesehen davon, dass Salzenmund eine Stadt ist, die mit Salz zu tun hat, das ist ja noch naheliegend, der Herr Helsnicht ist auch ein wunderbarer Name, der damit reingerutscht ist. Möglicherweise mein Favorit ist die Mutter Superior eines Ordens, Agatha von Durch. Ich hoffe, es geht dir gut. Allein schon, wie die einzelnen Stadtteile heißen, macht mir Spaß. Schmutzmarkt, Ulrichshohe, Holzermarkt und dergleichen, Wolfsmatze. Es klingt immer so, als hätte jemand zumindest vorsichtig ein deutsches Wörterbuch in die Hand genommen und dann vielleicht noch ein kleines bisschen was dran hin und her gedreht, damit es cooler klingt für englisch sprechende Leute. Es gibt eine kleine Sache, die ich sogar eine etwas größere Sache, die ich trotzdem bemängeln würde, nämlich das Kartenmaterial. Es gibt eine Karte von Salzenmund, nämlich diese hier. Und auch wenn wir über die einzelnen Viertel sprechen, bekommen wir keinen genaueren Blick darauf. Es wird dann immer sozusagen ein Stückchen draus ausgestanzt und nochmal in der gleichen Größe reingepackt. Und dann muss man sich teilweise einfach zusammenreimen, wie, wo, was jetzt genau zu welchem Viertel gehört und nicht und wie die Höhenverhältnisse sind. Ich meine, das ist ganz hübsch hier, aber für eine Stadt, die tatsächlich über mindestens 3 oder 4 Höhenebenen geht, nicht immer ganz funktionabel. Es gibt auch insgesamt nicht so viel Kartenmaterial und nicht so viel Bildmaterial. Was da ist, ist schön, aber wie sonst auch immer teilweise ein paar wiederverwertete Sachen und die NSC-Porträts sind dann etwas günstiger immer in Schwarz-Weiß gemacht. Ist aber jetzt an diesem Punkt wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau. Ich hatte tatsächlich mit Salzenmund City of Salt and Silver allein schon beim Lesen viel Spaß, was ein sehr großer Bonus ist, wenn man so etwas wirklich von A bis Z gänzlich durchliest für eine Rezension. Und es ist vor allen Dingen, glaube ich, wirklich sehr gut spielbar. Man kann Leute in diese Region bringen, in die Stadt werfen und sie werden auf einen Plot stoßen, der sie dann zu dem nächsten bringt, zu dem nächsten bringt, zu dem nächsten bringt, sie auf eine der großen Verschwörungen, eine der großen Problematiken in der Stadt irgendwann stoßen wird. Und man muss dann als Spielleitung zwar vorher sich dann eine Menge drauf schaffen, aber man findet zumindest halbwegs gut, wie es weitergeht und wie es funktioniert. Es könnte noch ein bisschen ordentlicher sein, aber ich habe schon deutlich Schlimmeres gesehen. Am Ende sind das von mir 8,5 von 10 möglichen Punkten für Salzenmund und Frau Agatha von Durch. Ich hoffe, es geht ja irgendwann besser. Das war unsere Rollenspielabteilung für heute. Reden wir über den Schrecken von Dunwich. The Dunwich Horror. Eine mit der bekanntesten Geschichten von, danke Indy, Howard Phillips Lovecraft, in der es um ein Monster geht, das in einer einsamen Gegend in Neuengland aufwächst und dort im Verborgenen existiert. Und das wird alles von Außenseitern erzählt, diese Geschichte. Man bekommt also da ganz viel Bericht darüber, was die Leute beobachtet haben, was sie riechen, was sie mitbekommen, was für seltsame Geschehnisse in der Nähe von dem kleinen Örtchen Dunwich gibt. Da sind auf den Hügeln überall Steinkreise und ein Hünengrab aufgebaut worden, die ja in Neuengland jetzt nicht so viel Sinn machen tatsächlich, aber schon ausreichend Tradition haben, dass eine seltsame Familie, die dort lebt, beziehungsweise die eingeteilt wird in die Leute, die da noch normal sind, in Anführungsstrichen, von der Familie und den verkommenen Angehörigen, um da irgendwelche seltsamen Rituale abzuhalten. Speziell ein älterer Herr aus dieser Familie in der Nähe von Dunwich. Und dann geht es auch darum, dass ein Kind aus dieser Familie sehr schnell heranwächst und anfängt, sich für bestimmte magische Texte zu interessieren und unter anderem deswegen auch in die Miskatonic University geht. Und dann bekommen wir erzählt von den Leuten, die dort an der Universität arbeiten, unter anderem der Dr. Armitage, der eine bekannte Gestalt im Mythos ist. Und dann tatsächlich, wie sie zusammenpuzzeln, was da vorgefallen ist, was für ein Kult das ist, was für ein Monsterkind das ist und ob es vielleicht nicht das einzige war, sondern dass in dem seltsamen Haus mit der inzwischen fast ausgestorbenen Familie noch ganz andere Dinge darauf warten, dass die Sterne richtig stehen. The Dunwich Horror ist eine gute Geschichte, aber sie ist eine, die sich gar nicht so gut bebildern lässt, weil es viel darum geht, dass Leute in Bibliotheken Dinge lesen. Und dieser ganze Band, illustriert von dem Künstler Béranger, soll ja alles in Bilder packen. Wir haben schon über andere Bände, die so umgesetzt wurden, geredet, wie zum Beispiel der Call of Cthulhu oder An den Bergen des Wahnsinns. Was Dinge sind, die sich da vielleicht ein bisschen besser für anbieten, vor allen Dingen auch für den Stil von Béranger, der sehr schattig, mit starkem Kontrast ist und der wunderbar funktioniert für große Alienstädte am Ende der Welt zum Beispiel. Aber wenn es nur darum geht, eine einsame Landschaft mit Steinsetzungen drauf zu machen, ist das zwar immer noch eine gute Illustration, aber es hat nicht den Impact, nicht die Wirkung von den Illustrationen der anderen Geschichten. Das ist immer noch ein sehr, sehr schicker Band, der auch ausgesprochen hochqualitativ gedruckt ist, was nötig ist bei so vielen, so dunklen Illustrationen. Es gibt natürlich auch ein bisschen tentakelige Epik am Ende, weil auch wenn das Monster die meiste Zeit unsichtbar ist, irgendwann muss man es dann doch mal beschreiben. Und nur ein kleines bisschen Nitpicking von mir. Die Person, die wir eben da an dem Tisch sitzen gesehen haben, das soll Dr. Armitage sein, der in dem Text nur ein paar Seiten weiter noch mal genauer beschrieben wird als ein Mann über 70 mit einem weißen Vollbart. Vielleicht ist das so wie bei einer Hollywood-Verfilmung, wo alle Leute jünger und sexier gecastet werden, als es eigentlich in der Literaturvorlage ist. Ich weiß es nicht. Der sieht eher aus wie ein leicht gealterter Old-Hollywood-Darsteller, der mit seinem gemeißelten Kinn und frisch rasierten Wangen in der Bibliothek sitzt und versucht rauszufinden, was das Pulver des Ibn Ghazi ist in diesem Moment. Weiterhin eine sehr schöne Art und Weise, finde ich, in die Mythoswelt abzutauchen, nur eben ein bisschen an der Problematik hängen bleibt, dass es, wie gesagt, einfach sehr viele Bilder von Leuten in Bibliotheken sind und einsame neuenglische Landschaft. Trotzdem immer noch 7,5 von 10 möglichen Punkten und naja, es ist eine schöne Sammlung, das sieht gut im Regal aus und man kann vor allen Dingen sich in den doch etwas trockenen Stil von Lovecraft deutlich geschmeidiger einarbeiten, wenn man sich dabei diese wunderschönen Bilder anschauen kann. Gut. Ich glaube, für heute sind wir durch. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass es uns hilft, wenn ihr mit dem Video interagiert. Jetzt erinnere ich noch einmal daran. Vielleicht habt ihr uns ja auch schon so sozusagen Vorschusslorbeeren gegeben. Falls ihr die Folge dann trotzdem jetzt doof fandet, könnt ihr das Like ja wieder entfernen. Aber es würde mich schon ein bisschen traurig machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ihr Lieben. Und wir sehen uns demnächst in einem anderen Video oder wir hören uns in unseren Podcasts. Viele von unseren Videos werden direkt in den sogenannten Orkin-Feed eingespeist und wir machen auch extra nur für Podcast produzierte Folgen im Orkenspalter TV Labert. Oder wir sehen uns in einem Livestream. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. Und ich suche jetzt gerade noch ein paar weitere. Es gibt eine Stelle hier jetzt, an der wir schneiden werden. Sekunde. Und vor allen Dingen auch über ein Waldelfenreich, das im benachbarten Laden. Nein, nicht Laden, Wald. Warum sage ich Laden?